Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von SDS auf KTV Pater Karl. Schön, dass du wieder dabei bist bei der Stunde der Seelsorge. Besonderer Gruß natürlich auch an dich. Wir gehen mit großen Schritten auf Pfingsten zu, 50 Tage nach dem Osterfest. Es ist die Geburtsstunde der Kirche. Nach dem Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus waren die Jünger, die Apostel schon auch sehr verängstigt, verschüchtert, haben sie dann zurückgezogen im Obergemach in Jerusalem, gebetet mit der Gottesmutter Maria. Plötzlich kommt der Heilige Geist. Alle werden erfüllt vom Heiligen Geist. Aus Angst wird Zuversicht, Hoffnung, Mission, Sendung.
Also Pfingsten ist ein Megafest. Das Zweite Vatikanum wollte eine Aufwertung, indem es die Pfingstnovene betont hat, also die 9 Tage von Christi Himmelfahrt. In Österreich haben wir Christi Himmelfahrt übrigens Donnerstag als arbeitsfreien Feiertag, tatsächlich noch, Gott sei Dank. In Deutschland wird der Vatertag gefeiert, was wir nicht haben. Das ist bei uns der zweite Sonntag im Juni dann, parallel zum Muttertag, zum zweiten Sonntag im Mai. Aber auf jeden Fall diese 9 Tage des Hinbetens um den Heiligen Geist, die Novena, das 9-Tages-Gebet eben wäre dem Zweiten Vatikanum sehr wichtig gewesen, ist nicht ganz gekommen, auch weil in vielen Ländern Christi Himmelfahrt ja auf den Sonntag verschoben ist und dann erst eben am Sonntag vor Ostern gefeiert wird. Aber wir haben bei uns, also in Österreich, ich glaube in Bayern auch, ja, also diese Chronologie, dass man eben wirklich die 9 Tage Christi Himmelfahrt bis Ostern hat und dann betet um den Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? Ja, Geist ist ein anderes Wort für Beziehung, um das mal ein bisschen auszudeuten. Wenn in einer Firma ein guter Geist herrscht, was heißt es dann? Dass die Beziehungen stimmen und dieser Geist ist eben heilig, weil er den Vater mit dem Sohn von Ewigkeit verbindet, beziehungsweise dessen Einheit ist, die sich immer übersteigert, im je mehr, wie Hans-Urs von Balthasar sagt. Also Gott ist nicht die höchste Liebe, sondern er ist die immer größere Liebe in sich selbst. Deshalb ist der Heilige Geist auch schon beim Herausgehen, ja, am Herausgehen, wo er die Schöpfung jetzt eben schafft, lesen wir, dass die Ruach, der Geist Gottes über der Urflut jetzt eben schwebt. Also Gott geht aus sich heraus und schafft im materiellen Nichts eben jetzt ein Etwas, nämlich diese materielle Welt. Dann geht Gottes Geist aus sich heraus, Gott aus sich heraus, um jetzt eben Jesus Christus Mensch werden zu lassen. Sie empfing vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist immer das Innen Gottes, die Gemeinschaft von Vater und Sohn, die sich dann ins Außen jetzt eben ausstülpt. Und das Dritte ist dann eben jetzt schon am Kreuz und dann zu Ostern, am Ostertag haucht Jesus den Heiligen Geist aus. Und dann lesen wir eben bei Lukas, dass am 50. Tag, Pentekoste 50, der Heilige Geist ausgegossen wird über diese betende Gemeinschaft, die 9 Tage schon zusammen war. Sie haben den Matthias dazu gewählt, also sie haben auch kirchliche Geschäfte gemacht, kann man sagen, kirchliche Ordnung gemacht, aber immer in Erwartung, dass hier etwas geschehen muss, damit sie die Überforderung schaffen, die Jesus am Christi Himmelfahrtstag ihnen aufgegeben hat. Denn da sagte er, das ist der Missionsbefehl, geht in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie und so weiter. Und wie soll das gehen? Eine kleine verängstigte Schar, 11 Männer, die Frauen und so weiter. Dann gehen die 9 Tage in das Obergemach, beten dort. Und dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes, dann kommt die Kraft von oben, dann kommt Gottes Geist, also die innere Beziehung zwischen Vater und Sohn, jetzt in der Erlösungsdimension, gießt sich aus, ja, befeuert diese Jünger jetzt eben in Feuerzungen, wie man sich das vorstellt. Und dann beginnt jetzt eben die Mission der Kirche. Also Pfingsten ist das eigentliche Missionsfest. Und ich bin sehr dankbar, dass das in unserer Kapelle bei Missio Österreich so schön dargestellt ist, weil da haben wir eben dieses Pfingstrelief in der Mitte der Tabernakel, wo eben Gottes Geist jetzt eben aussendet. Ja, und die Kirche geht dann hinaus. Die 3000 lassen sich taufen nach der Predigt des Petrus und geht dann hinaus in die ganze Welt. Und dann beginnt Weltkirche.
Fakt ist aber, Der Heilige Geist will herbeigerufen, herbeigebeten werden. Komm, Heiliger Geist, ist das Einfachste. Oder ein Vaterunser und ein Ave Maria. Ja. Oder dieses Gebet, Herr Jesus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den
Herzen.
In den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Mhm. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Oder auch einfach das Rosenkranzgebet, wo wir auch zusammen mit der Gottesmutter Maria beten, wie damals am Pfingsttag.
Also Jesus macht ja da eine Werbung fürs Gebet, nicht? Also er nimmt mit, sogar also am Ölberg nimmt er die Jünger mit, dass sie mit ihm wachen und beten sollen. Und es gibt dutzende Stellen, wo er jetzt eben uns stärkt, das Vertrauen auf das Bittgebet zu setzen. Und er beschimpft seine Jünger sogar in gewisser Weise, weil er sagt, ihr habt bisher noch nichts in meinem Namen erbeten und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Thema bis hin zu den Marienerscheinungen. In der Rue de Bacque erscheint die Mutter Gottes auch, ja. Und die Strahlen, die von ihren Händen ausgehen, das sind manche dunkel, das sind die Gnaden, die noch nicht erbetet worden sind, nicht, sagt sie. Und wenn er in Matthäus 7,7 sagt, jetzt wieder zu Jesus zurück, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Was ist das Wichtigste, das wir erbitten können von Gott? Das ist natürlich sein Heiliger Geist. Und deshalb wird uns das auch so explizit geschildert hier in der Apostelgeschichte. Das ist nicht ein kleines Gebet, sondern das ist ein neuntägiges Gebet. Nicht? Und in einer Situation, wo die wirklich auch in einer Not sind. Jesus hat sich verunsichtbart. Also die verklärte Weise seiner Gegenwart endet. Ja, und Christentum ist aber eine personale Beziehung, eben jetzt mit Jesus zu haben. Ja, ihr Freund, ja, ihr Meister, ihr Herr und so weiter. Nicht? Und da stehen sie dann da und schauen zum Himmel und Jesus ist weg. Nicht? Und in dieser Frustrationssituation gehen sie dann eben ins Gebet und erbitten das Wichtigste. Nämlich, sie wissen das noch nicht, was da kommen wird. Also die können nicht explizit um den Heiligen Geist beten, obwohl Jesus ihnen einen anderen Beistand gesagt hat. Er sagt, ich bin der eigentliche Beistand, den Gott gesandt hat, damit wir zwischen Gott und den Menschen, aber er wird einen Allos Parakletos jetzt eben senden. Einen anderen Beistand, einen anderen Anwalt, der es in die ganze Wahrheit einführt. Und dann kommt eben diese Kraft von oben. Der Heilige Geist ist nicht fassbar, macht darauf aufmerksam, dass Taube, Wind, Feuer, Zungen sind alles nur Metapher, Bilder für die Symbolik jetzt eben, dass Gott selbst jetzt eben hier diese Menschen innerlich befähigt, ja, innerlich bekräftigt, Firm macht, stark macht, Firmung, Sakrament des Heiligen Geistes jetzt eben, Christus in der Welt zu bezeugen. Und was da am Pfingsttag geschieht, ist dann die Umkehr von allem. Die verängstigte Gemeinde nicht, also geht plötzlich raus aus dem Abendmahlsaal und da stehen unten Pater, Meder, Elamiter und so weiter. Und Petrus, der, bisher haben sie sich versteckt und jetzt steht er als erster Papst dort. Es ist der erste Urbi et Orbi-Anlass, den wir dort jetzt eben haben. Es geht um die Welt und den Erdkreis, um die Stadt und den Erdkreis. Er wird dann in der Urbs, in der Stadt jetzt eben sterben. Aber der Orbis Terrarum ist schon da, Pater, Meder, Elamiter. Ich glaube 16 Nationen sind dort aufgelistet. Und dann beginnt die mutige Verkündigung und beginnt eben das Ganze. Also wunderbar, was da geschieht. Und deshalb ist es recht und wichtig, dass wir um diese wichtigste Gabe beten und schreien, komm, Heiliger Geist, veni Creator Spiritus.
Ja, und wenn man den Heiligen Geist einlädt und dass er dann auf erfahrene Situationen auf den Kopf stellen kann, wie er damals die Jünger auf den Kopf gestellt hatten, die voller Mut dann waren, das bringt ein schönes Zeugnis, das ich jetzt vortragen darf, zum Ausdruck. Da ist auch die Rede, der Heilige Geist führte mich Schritt für Schritt. Hören wir mal dieses Zeugnis an. Lieber Pater Karl, lieber Pfarrer Rimmel, seit 2 Jahren höre ich regelmäßig Ihre Stunde der Seelsorge. Heute möchte ich selbst Zeugnis ablegen, nicht für mich, sondern für andere, die noch gefangen sind. Ich bin Ehemann und Vater. Jahrelang war ich ein Gefangener, nicht nur des Alkohols, sondern des Zornes und böser Geister. Ich trank täglich 4 bis 8 Bier, dazu Marihuana und Nikotin. Abends brach es aus mir heraus. Ich schrie, beschimpfte meine Frau, schlug gegen die Wände, bis meine Hände bluteten. Einmal habe ich meine Frau sogar geschlagen. Gott sei Dank schliefen unsere Kinder dabei. Sie haben fast nichts gesehen und doch genug gespürt. Meine liebe Frau hat das alles ertragen. Sie ist wie ein Engel, den Gott gesandt hat. Sie hat sich ganz ihm hingegeben, um unsere Familie zu retten. Vor gut 2 Jahren trat sie mir mit einer Klarheit gegenüber, die nicht von dieser Welt war. So nicht mehr. In diesem Moment brach etwas. Seit diesem Abend habe ich weder einen Tropfen Alkohol noch etwas anderes angerührt. Der Heilige Geist führte mich Schritt für Schritt. Aus Schuld wurde Erkenntnis, aus Dunkelheit langsam Licht. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Bibelstelle trägt mich. Es ist der Weg aus Sucht und Zorn, die Wahrheit über meine Schuld und das Leben, das er mir und meiner Familie neu geschenkt hat. Nicht ein Prinzip hat mich gerettet, sondern er allein. Ich danke dem lieben Gott und meiner Frau und ich bitte sie, wenn heute oder an einem anderen Abend ein einziger Mann statt zur Flasche zum Rosenkranz greift, hat sich dieses Zeugnis gelohnt. Beten Sie für uns Sünder in Christus verbunden.
Ja, das berührt mich natürlich sehr und ich danke auch für dieses Zeugnis. Vielleicht einen Punkt, wenn ich rausgreife, weil ja jetzt sicher auch Menschen zuschauen, die ähnliche oder parallele Situationen jetzt eben haben. Ich glaube, dass diese Bekehrung aus 2 Gründen gekommen ist, weil diese Frau in Geduld ertragen und weil da Gnade einfach schon angesammelt worden ist, weil da schon Gebet da war. Vom Heiligen Geist sagen wir, dass er unsere Aktionen begleiten soll und unserem Tun zuvorkommen soll. Also wenn du etwas bewegen möchtest in dem Leben, ja, dann bitte bete immer vorher. Actiones nostras preveni, komm uns zuvor mit deiner Gnade. Ja, also wenn ihr so Situationen habt, wo ihr das Gefühl habt, ich muss dann was sagen, jetzt eben, ich muss was ändern, ich möchte was ändern, dann betet doch bitte vor. Das gilt für alles jetzt eben. Und das Zweite ist, dass dann eben auch eine konkrete Aktion gesetzt worden ist und dieser Frau, dass sie etwas gesagt hat auch. Das kostet oft Überwindung, wir lassen oft Dinge so laufen. Ja, also noch einmal Leidensdruck, Gebet und so weiter, wo man spürt, hier müsste etwas verändert werden, setzen auf die Kraft Gottes. Ja? Und dann führt Gott auch dazu, oder muss man ja bitten, dass er zu dem Augenblick führt, wo der richtige Augenblick da ist. Ja? Weil das ist ja auch eine besondere Gnade, dass dieser Mann, der ja ganz tief unten war und wo ja so vieles verstellt war, dass der das auch schlucken konnte, dass seine Frau ihm das gesagt hat. Also das ist ja auch eine Gnade. Oft gibt es da eine Ungleichzeitigkeit und dann wird etwas gut gemeint gesagt, aber es kann nicht angenommen werden. Also vielleicht diese Überlegungen dazu. Vorher immer beten, immer den Heiligen Geist anrufen und sich von ihm auch führen lassen, dass der richtige Augenblick, der richtige Kairos jetzt eben kommt, um dann eben etwas in die Tat umzusetzen, das eine Verbesserung bringt.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrtes Team Stunde Seelsorge, sehr geehrter Pater Karl, mit großem Interesse verfolge ich Ihre Sendungen und möchte Ihnen eine Frage zum Geheimnis des Heiligen Geistes stellen. Mir fällt auf, dass der Begriff Heiliger Geist oft schwer zu fassen ist. Während wir vom Vater und vom Sohn in klaren Bildern sprechen können, scheint der Heilige Geist sich unseren Begriffen zu entziehen. Der Sohn kehrt nach seiner Verklärung zum Vater zurück und aus dieser Einheit der Dreifaltigkeit wird am Pfingsttag der Heilige Geist ausgegossen. Doch will der Geist überhaupt erklärt werden? Er kommt wie eine Taube herab. Gibt es eine Weise, ihn tiefer zu erfassen, ohne ihn auf ein Symbol zu reduzieren? Mit freundlichen Grüßen.
Also der Katechismus listet 10 biblische Symbole auf für den Heiligen Geist. Die Taube ist also am prominentesten geworden. Das ist dieses Überraschende von oben, das damit gemeint ist, eine Metapher. Aber der Heilige Geist will nicht erfasst werden, weil er nicht erfasst werden kann. Er ist der Unfassliche jenseits des Wortes. Er ist die Beziehung in Gott zwischen Vater und Sohn. da muss ich ein bisschen widersprechen jetzt, denn auch der Vater ist abstrakt. Der Vater ist ein Bild dafür, für die Fürsorge und für das Hervorbringen, jetzt eben das schöpferische Hervorbringen, Ursprung der Gottheit und so weiter. Vater ist eben nicht ein alter Mann und schon gar keine Geschlechtsbestimmung, die wir da jetzt eben haben in Gott. Also auch der bleibt unfasslich. Fasslich ist allein der Sohn, der mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Fasslich ist seine Liebe in der heilsgeschichtlichen Gestalt, wo sein Herz am Kreuz jetzt eben geöffnet wird und eben Gott ausfließt und dahinter ist nichts mehr. Die Substanz Gottes fließt aus und ist reine Liebe, sagt Hansus von Balthasar. Nicht? Also wir haben die Unfasslichkeit Gottes schon gewahrt, aber beim Heiligen Geist ist sie deshalb programmatisch, weil sie sich jetzt in uns hinein, in die Welt hinein universalisiert. Man sieht das daran, dass der Heilige Geist, ja, dass diese dritte göttliche Person, wie das zweite Konzil 381 in Konstantinopel eben definiert hat, dass er Herr ist, dass er lebendig macht, nicht, dass er aus dem Vater hervorgeht, aber dass er nicht einmal einen Namen jetzt eben hat, denn es sind eigentlich zwei Eigenschaftswörter, die hier zusammengesetzt worden sind. Also er ist heilig und er ist geistig, nicht? Und es ist diese heilige, geistige Kraft, Beziehung, ja, noch einmal Beziehung. Beziehung ist nicht fasslich, ja. Also Beziehung ist etwas Immaterielles und so weiter. Und es ist nicht anschaulich auch, ja. Also wir versagen unsere Sinne, dass diese Beziehung, diese heilige Beziehung in Gott sich ausstülpt in uns hinein und wir durch den Heiligen Geist dann auch in einer Kindschaftsbeziehung zum Vater sind. Und dort, wo der Paulus den Heiligen Geist jetzt eben nennt, im Galaterbrief und im Römerbrief, dort ist er es, der in uns jetzt eben diese Beziehung aktiviert, indem er in uns ruft, Abba, Hopater, Abba, Vater. Ja, wir haben das zweimal eben bei Paulus. Also es ist der Geist, der uns in dieser adoptiven Kindschaft jetzt in Verbindung bringt mit Gott, dem Vater. Aber noch einmal, der Heilige Geist ist programmatisch unfasslich. Und wir haben nirgendwo den Auftrag, die Unfasslichkeit des Geistes aufzudröseln. Deshalb haben wir auch nur Metapher, nur Bilder in der Heiligen Schrift. Er ist, wie Hansus von Balthasar sagt, der Unfassbare jenseits des Wortes.
Wir können aber sein Wirken erfassen, dass ich glaube, ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dass ich Jesus als Sohn Gottes annehmen kann. Da wirkt schon der Heilige Geist in mir. Überhaupt ist der Glaube überhaupt nicht möglich ohne Geist.
Naja, das Aufregendste ist ja im Glaubensbekenntnis, dachte man lange nicht. Also das Glaubensbekenntnis ist ja nach der Dreifaltigkeit gegliedert, trinitarisch. Und du hast die Werke des Vaters, das ist die Schöpfung, du hast die Werke des Sohnes, das ist das Erlösungshandeln. Und dann kommt eben der Heilige Geist. Und dann dachte mir, alles, was danach kommt, ist nur eine Auflistung von auch noch wichtigen Dingen. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Und das war dann der große französische Theologe Henri de Lubac, der das eben jetzt auch gelöst hat. Nein, das war von der alten Kirche gemeint. Das sind die Werke des Heiligen Geistes. Und das erste Werk des Heiligen Geistes spiegelt seine Grundeigenschaften ab, denn es ist die heilige katholische Kirche. Also sie übernimmt die Eigenschaften des Geistes, ja, aber hier in die Konkretion hinein, denn der Geist ist heilig, ja, und katholisch heißt universal, also geistig, pneumatisch alles durchdringen und so weiter. Also die Kirche selbst eben jetzt ist als Institution eben jetzt Werk, konkretisiertes Werk des Heiligen Geistes, aber der möchte eben nur eines, ja, der möchte Christus in uns inkarnieren, konkretisieren. Ja. Also so wie er in Maria Jesus, ja, den göttlichen Logos inkarniert hat, so ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu christifizieren. Ein bisschen kompliziert, aber ganz wichtig. Noch einmal, der Heilige Geist ist unfassbar, ja, aber eben genau diese Unfasslichkeit macht ihn auch zur Konkretionskraft Gottes in unsere Welt hinein und in unser Leben hinein.
Pater Karl, die Richtung deiner Antwort ist schon ganz gut. Du kannst es jetzt gleich weiter vertiefen, sehr geehrte Herren, Herr Wallner und Herr Rimmel. Als Jesus zum Vater aufgefahren ist, hat er gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, ich lasse euch nicht allein. Der Heilige Geist wird euch führen und leiten. Alles, was er euch zeigt, kommt von mir.
Ja, also der Heilige Geist ist immer Geist des Sohnes. Das heißt, also er lässt Christus, den konkreten Mensch gewordenen, der konkrete Worte gesprochen hat, der konkrete Taten gesetzt hat, er lässt den nie hinter sich. Ja. Also du kannst dich nicht auf den Heiligen Geist berufen, wenn du dann Dinge vertrittst, die so nicht im Evangelium stehen. Das ist wirklich ganz wichtig, weil wir heute so das haben, der Geist und ja, also Jesus hat das so gesagt, aber heute müssen wir das so nehmen. Nein, da bist du nicht mehr in der Spur des Heiligen Geistes, sondern dann läufst du einem Irrlicht des Zeitgeistes jetzt eben nach. Also da muss man sehr aufpassen. Und dieser Jesus verspricht einen anderen Beistand, Allos Parakletos heißt es dort. Das heißt, er selbst ist der eigentliche Beistand, der Anwalt, dem Gott uns geschickt hat, der Erlöser, der Retter. Und dann dieses Wort, er lässt uns nicht als Waisen zurück, non relinguo vos orphanos, er lässt euch nicht als Orphaniers, als Waisen jetzt eben zurück, sondern er sendet diesen anderen Beistand, der Christus in uns jetzt eben zur Gestalt bringt. Ja. Also wir sind jetzt der Ort, wo Christus jetzt eben fortleben soll. Wir sollen Christus sein. Deshalb werden wir in der Taufe auch hineingetauft in die zweite göttliche Person. Deshalb tragen wir ab der Taufe auch den Namen Christus, lassen wir weg im Deutschen. Wie schön das Deutsche, besser als das Englische Christian und besser als das Französische Chrétien. Also wir sind Christus jetzt, wir sind der konkrete Christus, weil Gottes Geist eben jetzt in uns Christus in die Welt bringen möchte. Das ist übrigens dann auch das Prinzip der Heiligsprechung. Heilige sind nicht die, die selber irgendwas Großartiges gemacht haben, sondern die ihre Freiheit so verwendet haben, dass sie Christus jetzt eben in dieser Welt, in ihrer Lebenssituation als Mann, Frau, verheiratet, Ehemann, König, Ordensgründer oder sonst was zur Wirklichkeit gebracht haben.
Lieber Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, ich hatte mich mit dem Namen Gottes im Alten Testament beschäftigt. Ich las das Tetragramm, dieses Yahweh. Ich bin der Ich Bin. Und ein Gefühl des Brennens für Gott und die Wahrheit überkommt mich, tief im Inneren. Das war der Heilige Geist. Ich würde es sogar bei meinem Leben schwören. Das war mein persönliches Pfingstereignis. Dank sei Gott.
Ja, also das ist sehr interessant. Ja. Also da gibt es andere Erlebnisse auch noch, die man aus der Begegnung mit dem Wort Gottes haben kann. Also der Name, den Gott sich im Alten Testament gibt, ist ja ein Name, ein konkreter Name. Also Gott heißt nicht einfach Gott. Ja. Das allgemeine Wort für Gott ist El oder Elohim. Nicht? Und dann eben gibt sich Gott im brennenden Dornbusch einen spezifischen Namen. Ja. Und dieser Name eben besteht aus 4 Konsonanten, J-H-B-H. Und wir wissen nicht, wie die Vokale jetzt eben gesprochen worden sind, ob das Jahwe war und so weiter. Wir wissen nur definitiv, dass man da mit falschen Vokalen es beschrieben hat, weil man es eben nicht aussprechen durfte, damit man nichts irrtümlich jetzt eben liest. Muss dazu sagen, also in den semitischen Sprachen gibt es keine Vokale. Ja, also die wurden dann später durch Punkte hinzugefügt. Und Jehova hat er sicher nicht geheißen. Ja, also da irren sich die Anhänger des Charles T. Russell. Also so hat er sicher nicht geheißen. Wir wissen auch nicht, wie dieser Name ausgesprochen worden ist, wenn wir ehrlich sind, weil er nur vom Hohenpriester einmal im Jahr, im Allerheiligsten, am Yom Kippur ausgesprochen worden ist, wo er den Sühneritus vollzogen hat. Und das ist schön, wenn dieses Geisterlebnis da ist, ja, wenn man sich mit solchen Themen jetzt eben beschäftigt. Denn das Entscheidende an diesem, an dem Einzigartigen des Alten Testamentes, Gott hat einen Namen, aber der Name ist so erhaben, dass du ihn nicht aussprechen kannst. Deshalb hat man ja auch immer gesagt, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja? Also man hat dann plötzlich den Namen als solches, also das Wort der Name, Hashem, haben wir jetzt noch, weil Gott sich ja geoffenbart hat und wir wissen jetzt, wer Gott ist. Die Identität ist gelüftet. Ja? Deshalb im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Das haben wir ja im Christentum. Aber es ist schön, wenn dieses Erlebnis da ist und wenn der Heilige Geist bei solchen Erkenntnissen ein bisschen jetzt eben auch den Schauder der Erhabenheit über den Rücken jetzt eben jagt, weil unser Glaube ist wirklich etwas Wunderbares. Und wenn das Mysterium sich einem entschließt, dann ist einfach dieses Staunen da, wie es der Jesaja erleben durfte in Jesaja 6. Groß und erhaben ist das Geheimnis Gottes und bleibt es auch immer. Gerade in der Offenbarung wird es noch einmal größer.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl, nach der Auferstehung erschien Jesus den Aposteln und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden nachlasst und so weiter. Also haben die Apostel schon den Heiligen Geist empfangen. Warum dann noch Pfingsten?
Ja, wir haben ja verschiedene Darstellungen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Also Pfingsten wird uns nur geschildert vom Lukas-Evangelium und wir haben ganz eindeutig jetzt in den anderen Evangelium ein anderes Konzept der Geistvermittlung. Also im Johannesevangelium, da sind wir im Johannesevangelium, bei diesem Hauch des Jan, das ist ausgelassen worden im Zitat, empfangt den Heiligen Geist, Johannes 20. Also wir haben im Johannesevangelium ganz eindeutig die Ausgießung des Heiligen Geistes, dort wo Gott seine Beziehung zum Vater, die er durchgetragen hat, ja, also im Leiden und im Gehorsam, nicht wo es dann heißt, es ist vollbracht, ja, und paredokendo pneuma. Heißt dann im Griechischen, er gab den Geist auf, er gab den Geist heraus. Ja? Also dort haucht er schon am Kreuz den Geist aus und dann noch einmal jetzt eben, er haucht dann den Geist am Ostermorgen, gleich am nächsten Tag den Jüngern ein. Im Johannesevangelium ist nichts von einer 40-tägigen Zeitspanne. Das haben wir nur im lukanischen Doppelwerk, das Ganze, geschildert. Ist aber auch, hat auch den Sinn, weil Lukas, der dann die Apostelgeschichte schreibt, ja, Lukas ist der einzige Chronist der jungen Kirche, den wir haben. Das Apostelgeschichte stammt von ihm und dann eben wird es in die Geschichte ausgefaltet und deshalb auch diese Erzählung, dass nach der 40-tägigen Zeit eben, 40 ist die heilige Zahl, 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft. Die Juden hatten das Zeitmaß der Woche zur Verfügung, weil sie einen Mondkalender haben. 28 durch 4 ergibt 7. Und deshalb 40 ist die Zeit, wo dann alles neu wird. Und da wird es eben neu. Also dort ist Jesus nicht mehr in dieser Präsenz, in dieser verklärten Präsenz, sondern dann entzieht er sich ihren Blicken. Dann braucht es aber noch ein neuntägiges Gebet. Und dann kommt diese Ausgießung der universalen Beziehung zwischen Gott und den Gläubigen, Heiliger Geist, ja, in Christus jetzt eben, die dann am Pfingsttag geschieht. Also man darf hier die Evangelien nicht vermischen. Da hat jeder Evangelist eben seine andere Darstellung. Aber alle Evangelien eben jetzt schildern die Erlösung als einen Akt eben jetzt, wo die Beziehung, die heilige Beziehung zwischen Vater und Sohn in die Welt hinein ausgegeben wird, ausgehaucht wird, eingehaucht wird und so eben im Johannesevangelium am Ostermorgen auch, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergibt, den sind sie vergeben.
Also der Heilige Geist wirkt schon vor Pfingsten, aber Pfingsten ist praktisch die Gabe der Fülle des Geistes.
Also Pfingsten geht es bei Lukas um die Kirche. Ja, also das ist ganz eindeutig. Nicht? Also dort schildert er, da geht es nicht um das Persönliche, sondern da geht es um Kirchenwerdung, dass die Kirche durch die Ausgießung dieses Heiligen Geistes als Konkrete auch entsteht, weil das ist eben wichtig. Was machen die? Predigt. Ja, Lukas geht raus, also Entschuldigung, Petrus geht raus und er hat dort eben diese Urbi et Orbi Situation, Pater, Meda, Elamit, also alle Völker sind schon da, ja, also es ist eine universale Gemeinschaft, die jetzt eben entsteht. Er hat den Mut, ja, das Bekenntnis, Jesus sagt im Johannesevangelium, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht? Also er versteckt sich, er, der dreimal Jesus feig verraten hat, ist plötzlich der Mutige, ja, also das ist Kirche jetzt eben. Und dann eben wird geschildert, das darf man nicht vergessen, dann werden 3000 getauft. Ja. Also die Konkretion jetzt eben dieser Ausgießung des Heiligen Geistes sind die Sakramente. In den Sakramenten wirkt der Heilige Geist. Ja. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, heißt es bei der Heiligen Messe. Bei der Firmung, Handauflegung, von oben kommt Gottes Geist. Also alle Sakramente sind jetzt eben pneumatisch, nicht? Und das geschieht dann eben sofort nach der Predigt des Petrus. Also das heißt, aus der Konkretion, aus der sakramentalen Konkretion entsteht die konkrete, institutionelle Kirche, die aber Instrument des Heiligen Geistes ist, um seine Liebe in die Herzen der Gläubigen zu bringen.
Pater Karl, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Ja, ich würde ja gern zum Heiligen Geist beten, aber ich glaube, ich möchte euch das sehr empfehlen. Ja, nehmt im Gotteslob die Gebete zum Heiligen Geist, betet die oft. Ich bete immer, wenn irgendwie Zeit ist, nach der Heiligen Messe zur Danksagung, das Veni Sancte Spiritus, komm Schöpfer Geist, weil es darum geht, dass Gottes Geist uns in diese Welt hinausführen möchte, weil diese Welt nichts mehr braucht als das Feuer seiner Liebe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.